Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der US-Sondergesandte Witkoff ist erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengetroffen. Bei dem Gespräch ging es um den Vorschlag der USA für eine Waffenruhe in der Ukraine. Was bislang über den Plan bekannt geworden ist, kommt der russischen Position sehr nahe. So soll der aktuelle Frontverlauf als Grenze anerkannt werden. Die Ukraine bezeichnet das als unannehmbar.
How are you, Mr. President? Es ist bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass Trumps Sondergesandter Steve Witkoff von Russlands Präsident Putin zu Gesprächen empfangen wird. 3 Stunden dauert das Treffen in Moskau, verläuft nach Angaben des Kreml konstruktiv. US-Präsident Trump zeigt sich heute in Washington zuversichtlich. Ein Friedensschluss sei weiterhin möglich. Ich denke, Russland und die Ukraine bewegen sich. Hoffentlich. Doch der Friedensplan, den das Weiße Haus vorgelegt hat, ist für die Ukraine nicht akzeptabel. Und auch Russland ist zögerlich. Zwar betont Außenminister Lavrov im Interview mit dem US-Sender CBS, die Gespräche seien auf einem guten Weg, aber der sei noch lang. Wir sind bereit, eine Einigung zu erzielen, aber es gibt noch einige spezifische Punkte, die einer Feinabstimmung bedürfen. Der US-Präsident ist nun auf dem Weg nach Rom. Dort will er am Rande der Beerdigungsfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst auch mit anderen Staats- und Regierungschefs sprechen.
Kerstin Klein in Washington. Seit Tagen wird über Trumps Friedensplan gesprochen. Geht da irgendwas voran? Kommen wir einem Frieden näher?
Ich kann da gerade ehrlich gesagt keinen echten Fortschritt erkennen. Zu Anfang der Woche, da hat Donald Trump ja quasi schon den Eindruck erweckt, man sei dem Frieden, den hätte man so gut wie in trockenen Tüchern. Nur die Realität, die spricht eine andere Sprache. Die Ukraine kann diese Bedingungen nicht akzeptieren, Teile ihres Staatsgebiets abzugeben, ohne dafür echte Sicherheitsgarantien zu bekommen. Und auch Russland, wir haben es gehört, zeigt sich weiter skeptisch, will Detailfragen klären. Da scheint mir ein Friedensschluss weiter in sehr weiter Ferne zu sein.
Trump erklärt eine Einigung, nur die Ukraine mache nicht mit. Er kritisiert Putin, dann lobt er Russland wieder. Steckt dahinter irgendeine Strategie?
Na, ich glaube, seine Ursprungsstrategie war gewesen, tatsächlich die Ukraine gibt Teile des Staatsgebiets ab. Man zieht eine Grenzlinie und nennt das dann einen Frieden. Und dass die Ukraine da nicht mitmachen will, das frustriert den Präsidenten zusehends. Und jetzt ist die Frage, hat er einen langen Atem? Wird er möglicherweise noch in schwierigere Verhandlungen wieder eintreten oder wollte er nur diesen schnellen Erfolg? Und da gibt es tatsächlich viele Kritiker hier, auch solche aus der eigenen Partei, die sagen, der Geduldsfaden von Donald Trump, der wird vermutlich relativ kurz sein. Möglicherweise wird er aber kurz oder lang aus diesen Verhandlungen austreten, dann natürlich erklären, dass jemand anderes daran schuld ist, der ukrainische Präsident oder der russische. Aber das ist möglicherweise ein Szenario, auf das das hier hinauslaufen kann.
Dankeschön, Kerstin Klein in Washington. Es ist ein Foto mit hoher Symbolik. In Torgau begegnen sich vor 80 Jahren, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, erstmals US-amerikanische und sowjetische Soldaten. Von 2 Fronten aus haben Rotarmisten und GIs erfolgreich Hitlers Wehrmacht zurückgedrängt. Heute wurde in Torgau an diese historische Begegnung erinnert. Dabei war auch der russische Botschafter Netschajew. Über seine Teilnahme hatte es angesichts des Kriegs gegen die Ukraine eine kontroverse Diskussion gegeben. Die heutige Kreisstadt Torgau liegt im Norden von Sachsen, direkt an der Elbe.
Torgau, ein Schauplatz für eine bemerkenswerte Begegnung kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier trafen amerikanische auf sowjetische Soldaten. 80 Jahre später wird mit dem sogenannten Elbe Day daran erinnert.
Wir stehen hier, weil wir sind für den Frieden. Und die Russen und die Amis, die haben uns damals den Frieden gebracht. Und die Russen halt eben auf dieser Seite.
Das ist ein Beispiel, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Wir müssen miteinander umgehen, auch wenn es uns vielleicht nicht so gefällt. Aber Frieden, Diplomatie ist immer besser als Krieg.
Nicht nur Russen, sondern auch andere sowjetische Soldaten wie Ukrainer kämpften damals gegen das Naziregime. Beim Gedenken heute auch umstrittener Besuch der russische Botschafter Netschajew.
Ich spüre keine, würde ich sagen, unangenehme Atmosphäre hier. Ich sehe, dass viele Menschen gekommen sind, um mit uns die Erinnerung an die sowjetischen Soldaten zu ehren.
Das Auswärtige Amt hatte davon abgeraten, russische Vertreter zu Gedenkfeiern einzuladen. Es wird befürchtet, Russland könnte die Veranstaltung nutzen, um seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Offiziell eingeladen ist der Botschafter zwar nicht, seine Teilnahme verhindern wollte die Stadt Torgau aber auch nicht.
Es ist halt tatsächlich eine Gratwanderung. Wie geht man damit um? Verbessert man es, indem man sie ausschließt und schafft dort vielleicht noch eine wesentlich größere Bühne? Oder versucht man sie an der Stelle zumindest mal ein Stück weit mit einzubeziehen?
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer spricht auch über den aktuellen Krieg in der Ukraine und appelliert an den russischen Botschafter.
Und es liegt an Russland, nur an Russland, diesen Krieg zu beenden.
Worte, die nicht jedem hier gefallen. Noch bis Sonntag will Torgau den Elbe Day und das Kriegsende feiern.
Die AfD hat eine möglicherweise unrechtmäßige Parteispende vorläufig an die Bundestagsverwaltung überwiesen. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio. Es geht um 2,35 Millionen Euro für eine Plakatkampagne im Bundestagswahlkampf. Damals hatte die AfD angegeben, das Geld stamme von einem Österreicher. Die Bundestagsverwaltung vermutet aber, dieser sei nur ein Strohmann für den Immobilienunternehmer Conle gewesen. Das wäre nach dem Parteiengesetz verboten. Der Verdacht wird derzeit in einem Verfahren geprüft. Seit Jahrzehnten streiten Indien und Pakistan um die Region Kaschmir. Jetzt ist der Konflikt zwischen den beiden Atommächten neu aufgeflammt. Es fielen Schüsse zwischen Soldaten beider Länder an der Grenzlinie. Ausgelöst wurde diese jüngste Eskalation durch einen Anschlag im Urlaubsort Pahalgam. Dort wurden am Dienstag 26 Hindus getötet. Indien beschuldigt Pakistan, hinter dem Anschlag zu stecken.
In vielen indischen Städten wie hier in Neu-Delhi entlädt sich heute heftige Wut. Gegen Pakistan, aber auch gegen die eigene Regierung, von der sich viele nicht ausreichend geschützt fühlen. Premierminister Modi, unsere Geduld war zu Ende, sie ist zu Ende. Wir wollen Rache dafür, wir wollen die Rache jetzt. Auslöser der Proteste, ein Terroranschlag in Pahalgam, einem beliebten Urlaubsort im indischen Teil der Region Kaschmir. Die mutmaßlichen Täter gehören offenbar zu einer militanten Gruppe mit Verbindungen nach Pakistan. Die indische Regierung handelt schnell. Es gab erste Festnahmen. Das Haus eines mutmaßlichen Attentäters wurde zerstört. Diese Terroristen und diejenigen, die sich zu diesem Anschlag verschworen haben, werden eine größere Strafe erhalten, als sie sich vorstellen können. Indien hat bereits drastische Maßnahmen verkündet. Der wichtigste Grenzübergang zu Pakistan wurde geschlossen. Alle Pakistaner müssen das Land verlassen. Und der Indus-Wasservertrag wird zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Länder ausgesetzt. Ein klares Signal der Härte gegen die Regierung in Pakistan. Das Wasser des Indus ist für 80% der pakistanischen Landwirtschaft verantwortlich. Es deckt den Großteil des Wasserbedarfs in den Haushalten. Wenn also das Wasser abgeschnitten oder reduziert wird, wird das Auswirkungen auf Pakistan haben, und zwar erhebliche. Der Terroranschlag und die harte Antwort Indiens beenden die jüngste Phase der relativen Stabilität in Kaschmir und nähren international die Sorge vor einer neuen Eskalation.
Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan schwelt seit fast 80 Jahren. Als die britische Kolonialherrschaft endete, entstanden zwei Staaten, Indien mit überwiegend hinduistischer Bevölkerung und Pakistan im muslimisch geprägten Nordwesten. Da beide über Atomwaffen verfügen, könnte der Konflikt gefährlich eskalieren. Hier ein Rückblick, wie er entstanden ist.
Seinen Ursprung hat der Konflikt 1947. Die Briten entlassen ihre Kronkolonie in zwei Staaten. Das Hindu-dominierte Indien und das überwiegend muslimische Pakistan. Beide Seiten beanspruchen schon damals die Region Kaschmir. Der erste einer Reihe von Kriegen bricht aus und endet mit einem Patt. Die Folge, ein Jahrzehnte andauernder Grenzkonflikt, der immer wieder ausbricht. 1972 unterzeichnen Indien und Pakistan einen Waffenstillstand. Doch der militärische Konflikt hält an. Kriegsgeschehen bis hin zum Test von atomwaffenfähigen Raketen. Mitte der 2000er Jahre gibt es einen Annäherungsprozess. Dieser aber scheitert 2008 durch die Anschläge pakistanischer Terrorgruppen im indischen Mumbai. 2019 entzieht Indien der Region Kaschmir Autonomierechte. Erneut brechen Spannungen aus, so wie auch jetzt wieder.
Mitgefühl und Entsetzen im niedersächsischen Oldenburg. Dort wurde in der Nacht zu Sonntag ein junger Mann von einem Polizisten erschossen. Das Opfer ist ein 21-jähriger schwarzer Deutscher. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. In der Öffentlichkeit kommen erste Rassismusvorwürfe auf. Am frühen Abend startete in Oldenburg eine Solidaritätskundgebung für den Getöteten. Dazu aufgerufen hat das Bündnis Gerechtigkeit für Lorenz.
Mehr als 8.000 sind nach Oldenburg gekommen. Sie wollen ihre Solidarität mit dem erschossenen Lorenz A. ausdrücken.
Er ist ja geflüchtet. Und dann wird er von hinten erschossen. Also da habe ich jetzt überhaupt kein Verständnis.
Ich bin traurig, zugleich auch wütend, auch erschüttert. Ich habe einfach keine Worte dafür.
Wir wissen, dass es einfach nicht okay war, was passiert ist. Und es hätte einfach nicht passieren sollen. Wenn das nicht passiert wäre, wäre er heute noch mit uns.
Laut Polizeiangaben wird Lorenz A. in der Nacht auf Sonntag an der Tür eines Oldenburger Clubs abgewiesen, besprüht die Türsteher mit Reizgas und flieht. Verfolger soll er mit einem Messer bedroht haben. Kurz darauf soll der 21-Jährige auch Polizisten im Vorbeirennen mit Reizgas besprüht haben. Dann schoss einer der Beamten. In Lorenz' Hosentasche wird später ein Messer sichergestellt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass er die Beamten damit bedroht hat. Lorenz A. war schwarz, deshalb werden jetzt auch Rassismusvorwürfe laut.
Es geht nicht nur um den einzelnen Fall, es geht nicht nur um die einzelnen Fälle, es geht um eine Struktur, die wir uns genauer anschauen müssen, im Sinne der Gesellschaft, aber auch im Sinne der Polizei.
Eine Debatte um strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei sei wichtig, würde den Blick auf andere wichtige Fragen jetzt aber eher verstellen, meint Kriminologe Michael Jasch.
Warum ziehen Polizisten möglicherweise zu früh die Waffe und drücken zu früh ab? Wie können wir solche Fälle in Zukunft vermeiden? Das sind die entscheidenden Fragen.
Gegen den 27-jährigen Polizeibeamten, der die Schüsse abgab, läuft ein Ermittlungsverfahren. Er wurde vom Dienst freigestellt, beides in einem solchen Fall üblich.
Rom steht vor einem historischen Tag. Morgen wird Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt. Staatsgäste aus aller Welt und hunderttausende Gläubige werden erwartet. Nach Angaben des Vatikan haben seit Beginn der Aufbahrung am Mittwoch eine 250.000 Menschen die Gelegenheit genutzt, um im Petersdom am offenen Sarg Abschied von Franziskus zu nehmen.
Eine Stadt im Ausnahmezustand und Sicherheitskräfte im Dauereinsatz. Viele Staats- und Regierungschefs sind bereits heute in Rom eingetroffen. Dazu zigtausende Menschen, die morgen an der Trauerfeier für Papst Franziskus teilnehmen wollen. Es gibt ein umfangreiches Sicherheitskonzept, das unter anderem Sprengstoffspürhunde, Hubschraubereinheiten und zahlreiche Spezialkräfte umfasst, die für die Sicherheit vor Ort sorgen werden. Letzte Vorbereitungen für den großen Abschied von Papst Franziskus auf dem Petersplatz. Mit seinem Wunsch, nicht im Vatikan begraben zu werden, stellt er Stadt und Kirche vor eine besondere Herausforderung. 6 Kilometer führt morgen der Leichenzug quer durch die Stadt, vom Petersplatz über den Tiber am Kolosseum vorbei und hoch zur Basilika Santa Maria Maggiore. Hier in seiner Lieblingskirche hatte sich Franziskus bereits zu Lebzeiten eine Grablege in einer Seitennische ausgesucht, sagt der für die Kirche zuständige Kardinal. Er wollte, dass sein Grab sein Leben widerspiegelt und davon erzählt, von Einfachheit und den wesentlichen Dingen. Deshalb wünschte er sich, dass nur eine einzige Inschrift in Latein darauf steht, Franziskus, sein Name als Papst. Rund 250.000 Menschen haben sich heute und in den vergangenen Tagen im Petersdom von Papst Franziskus verabschiedet, meldet der Vatikan.
Der Co-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Sandro Wagner, gibt seinen Job auf. Wie der DFB mitteilte, wird er auf eigenen Wunsch im Juni nach dem Finalturnier der Nations League sein Amt niederlegen. Wagner will künftig als Cheftrainer arbeiten. Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft muss sich Bundestrainer Nagelsmann also einen neuen Assistenten suchen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 26. April.
Von Norden geraten wir zunehmend unter Hochdruckeinfluss. Dabei wird es immer sonniger und wärmer. Im Süden gibt's heute noch dichte Wolken, in der Südosthälfte Bayerns mancherorts noch Regen. In der Mitte lösen sich die noch vom Tage vorhandenen Wolken bald auf und auch im Norden funkeln oft die Sterne. Morgen viel Sonnenschein, hier und da lockere, im Süden und Südwesten zeitweise auch mal kompaktere Wolken, die aber nur selten Schauer bringen können. In Niederbayern heute Nacht nahe 10, im östlichen Bergland um 0 Grad. An der Ostsee morgen etwas über 10, an Rhein und Main dagegen um 20 Grad. Samstag im Süden ein paar Wolken und an den Alpen sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich, sonst oft sonnig. In den folgenden Tagen ändert sich wenig und in der neuen Woche erreicht die Temperatur sogar mancherorts sommerliche Werte.
Um 21.45 Uhr geht es in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um die tödlichen Schüsse auf einen schwarzen Deutschen in Oldenburg und um die Frage, warum überhaupt geschossen wurde. Und wir sind in Damaskus und begleiten deutsch-syrische Ärzte, die in ihrem Urlaub der alten Heimat helfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.